Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank, Olli, für die Begrüßung, auch für die Vorstellung. Also mein Name ist Stefan Münch, ich möchte ein bisschen noch was ergänzen. Ich bin jetzt verheiratet mit der Hanna, meiner wunderbaren Frau, seit 25 Jahren jetzt. Ja, ja, wir haben, ja, danke. Wir haben 4 Kinder, 2 sind schon aus dem Haus. Einer sitzt hier, der Josias. Schön, dass du mitgekommen bist. Genau. Meine Frau und ich, wir haben vor 10 Jahren ungefähr Lebenstraum gegründet. Das ist ein Orientierungsjahr für junge Erwachsene. Also wenn man nach dem Abitur oder nach einer Berufsausbildung sagt, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich machen soll, Klammer auf, das denken die meisten junge Leute, wenn sie aus dem Abi kommen und sagen, was soll ich jetzt nur tun, dann ist das der perfekte Ort. Weil bei uns geht es um Persönlichkeitsentwicklung, Glaube, also Bibelschule und Berufsfindung. Genau, wir machen dann Praktika in 3 verschiedenen Berufen und so weiter. Also wenn ihr jemanden kennt, der nicht weiß, was er machen soll, nächstes Jahr im September fängt der neue Jahrgang an. Also wir haben es ganz frisch begonnen in diesem Jahr. Macht ihn gerne darauf aufmerksam, hinten ist noch Material. Bevor ich zu der Predigt komme, möchte ich gerne noch mit uns beten. Ich danke dir, Herr, dass du hier in unserer Mitte bist. Danke, dass du uns hier zusammengeführt hast aus allen Regionen, aus allen möglichen Städten, Ländern und Dörfern. Und danke, dass wir hier gemeinsam auf dich treffen können, dich kennenlernen können, dich noch mehr kennenlernen können. Und so segne jetzt Reden und Hören. Amen. Ja, ich liebe schnelle Autos. Porsche, Lamborghini, Bugatti. Also solche Prachtstücke des Automobilbaus, das ist so, was mir Spaß macht. Ne? Mein großer Traum ist, mal eines Tages mit einem Bugatti Chiron mitzufahren. Selber fahren hätte ich vielleicht ein bisschen Angst, ja, aber mitfahren, das wäre der Hammer, ja. Wer von euch liebt auch schnelle Sportwagen? Genau, ich merke schon, ja, ihr seid mehr so die Motorradfraktion, das ist gut. Mein Problem ist, ich liebe Sportwagen, aber ich kann sie mir nicht leisten. Ja. Aber vor ein paar Monaten ist ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Da hat ein Freund mich eingeladen, in seinem Porsche Cabrio mitzufahren. Und ein paar Runden durchs Taubertal sind wir dann gefahren und er hat mich dann abgeholt, überließ mir dann irgendwo hinter Rothenburg das Steuer, hat gesagt, komm, fahr doch mal, er hat es extra versichern lassen und so, damit ich, ja, muss man schon machen, ne, wenn es auf einen selber versichert ist, ihr versteht schon. Ne? Ich habe dann Gas gegeben, ne, und dann habe ich den Motor so gehört, ja, so ein Boxermotor, ne, das ist fast so schön wie ein Motorrad. Yeah. Also eine feine Sache, das hat richtig Spaß gemacht, so im Kurven zu düsen, wenn man dann hochgedreht hat, also da kriegt man richtig Gänsehaut. Ich will euch eine Geschichte erzählen von einem reichen jungen Mann, der vor vielen 100 Jahren gelebt hat. Und würde dieser junge Mann heute leben, dann wäre er sicher mit einem Porsche vorgefahren oder natürlich hier auf dem Trautenhof mit einer nagelneuen Ducati-Rennmaschine. Das war ein Mann, der sich alles leisten konnte. Alles, was man sich wünschen konnte, das hatte der. Eine Menge Geld. Er war in der Öffentlichkeit bekannt und beliebt. Er war auch super gläubig und er hat alle Gebote in der Bibel gehalten. Er hat alles richtig gemacht in seinem Leben. Also ein echter Traummann. Der Typ Traumschwiegersohn. Keine Skandale, keine Fehltritte, alles super. Aber es gab eine Sache in seinem Leben, die ist ihm zum Verhängnis geworden. Und darüber wollen wir heute mal reden. Ich möchte euch die Geschichte mal vorlesen aus der Bibel. Die steht in Markus 10, Vers 17 bis 22. Wer seine Biker-Bibel dabei hat, darf die jetzt aufschlagen. Markus 10, Vers 17 bis 22. Da heißt es, als Jesus sich wieder auf den Weg machte, er war gerade mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden unterwegs, Da kam ein Mann angelaufen. Er warf sich vor Jesus auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete ihm Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Und du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Klammer auf, ich habe alles richtig gemacht. Jesus sah ihn voller Liebe an, steht hier. Man könnte auch übersetzen, er umarmte ihn. Der hat ihn richtig gern gehabt. Er hat, was für ein cooler Typ, hat sich Jesus gedacht. Und dann sagte er zu ihm, eins aber fehlt dir noch. Geh hin, verkauf alles, was du hast, gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Und am Ende heißt es, der junge Mann war tief betroffen. Dann ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum um alles in der Welt sagt Jesus das? Warum lässt er diesen jungen Mann einfach gehen? Also wäre ich damals dabei gewesen, einer von den 12 Jüngern vielleicht, so mit Jesus unterwegs, dann hätte ich Jesus zugeflüstert und hätte gesagt, hey Jesus, das ist der perfekte Mann für uns. Der meint es wirklich ernst. Der lebt nach deinen Geboten. Und der hat viel Geld. Und wir brauchen Geld. Ja, wir brauchen Essen, wir brauchen Unterkunft, wir brauchen Klamotten, wir brauchen Geld. Also, wir müssen uns den warm halten. So, Fundraising, ne? So. Das hätte ich Jesus gesagt, aber das hätte wahrscheinlich nichts genützt, weil Jesus sagt zu ihm, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen und dann geh mit uns. Übrigens, ist nochmal ganz wichtig zu sagen, das verlangt Jesus nicht von allen reichen Leuten, ja, und überhaupt nicht von allen Menschen. Das hat er nur zu diesem einen Mann damals gesagt. Aber warum? Warum um alles in der Welt sagt es Jesus zu ihm? Übrigens, wenn man die Bibel, vor allem die vier Evangelien, durchliest, kann ich euch übrigens mal sehr empfehlen, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Wenn ihr das mal durchlest, dann werdet ihr auf einmal einen Jesus entdecken, den ihr vorher noch nicht gekannt habt. Man hört ja immer nur diese Geschichten, die man sich so erzählt von Jesus mit Heilungen und keine Ahnung welchen Dingen. Aber wenn man mal genau liest, was Jesus gesagt hat und wie er auch geredet hat, da sind richtig krasse Sachen dabei. Wir stellen uns ja Jesus eher so vor, einen liebevollen, langhaarigen, bärtigen Mann, so eine Art Birkenstock-Sandalen an den Füßen. Der ermutigt die Menschen, er legt ihnen die Hände auf, er segnet sie. Und an der einen oder anderen Stelle in der Bibel ist Jesus auch so, der nette Jesus, der liebevolle. Aber wenn du genau hinschaust, dann entdeckst du auf einmal einen sehr radikalen Jesus. Ein Jesus, der keine Kompromisse macht. Ein Jesus, der ganz viel von den Menschen verlangt, die mit ihm unterwegs sind. Und auch mit anderen Menschen, die so links und rechts sind, wo er sehr deutliche Worte sagt. Sachen, die du nie gedacht hättest, dass er dir sagt. Wie zum Beispiel, geh hin und verkaufe alles, was du hast. Und dann komm mit mir mit. Warum sagt Jesus das zu diesem reichen jungen Mann? Offensichtlich, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit der ganzen Situation, war es so, dass dieser reiche junge Mann gefangen war von seinem Reichtum. Er war gefangen von seinem Geld. Das Geld war ihm wichtiger als Gott. Weil wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann hätte er weiter mit Jesus gesprochen. Er hat gesagt, Jesus, muss ich das wirklich und so weiter. Aber nein, er hat genau gespürt, das kann ich jetzt überhaupt nicht. Und dann ging er traurig weg. Das Geld war dem jungen Mann wichtiger als die Beziehung zu Jesus. Das Geld war dem jungen Mann wichtiger als die Beziehung zu Jesus. Ich habe so den Eindruck, dass diese Geschichte sehr gut zu uns hier in Deutschland passt. Also wir hier in Deutschland haben nämlich eine ganz ähnliche Situation wie dieser junge Mann. Weil Deutschland gehört zu den reichsten Ländern der Welt. Ich habe das mal gegoogelt. Nach USA, China und Japan liegt Deutschland auf Platz 4 der Länder mit dem meisten Gesamtvermögen. Das größte Gesamtvermögen der Welt, da sind wir auf Platz 4. Was für ein krasses Land sind wir. Ja. Außerdem lieben wir Deutschen Versicherungen. Ich habe nachgeguckt, jeder Haushalt in Deutschland hat 11 Versicherungen im Schnitt. Ich frage jetzt nicht euch, wie viel ihr habt. Ne? Manche von euch müssen mehr als 11 haben, sonst geht es nicht auf. Ja? Weil ich habe weniger. Ja? Also wir sind nicht nur reich, wir sind nicht nur Versicherungsweltmeister, sondern wir versuchen auch immer alles richtig zu machen, wir Deutschen. So wie dieser reiche junge Mann. Wir versuchen alles richtig zu machen. Wir sind ganz vorne dran, wenn es um Klimarettung geht. Ja, ist uns ganz wichtig in Deutschland. Wir nehmen mehr Flüchtlinge auf als Land, als jedes andere Land in Europa. Wir machen alles richtig, weil es auch gut ist. Flüchtlinge brauchen Schutz. Die Frage ist nur, wie viel schafft man überhaupt? Außerdem schützen wir die Minderheiten, wo wir noch können. Auch das ist eine wichtige Sache, gar keine Frage. Also wir versuchen alles richtig zu machen, vielleicht manchmal zu richtig. Wir sichern uns nach allen Seiten ab. Wir werden auf absehbare Zeit auch eines der reichsten Länder dieser Welt sein. Im Prinzip leben wir fast genauso wie dieser reiche junge Mann, der damals Jesus begegnet ist. Was würde Jesus wohl zu uns Deutschen sagen? Was würde Jesus wohl zu dir und zu mir sagen, wenn er jetzt heute hier stehen würde? Ich habe den Eindruck, dass diese perfekte Absicherung unseres Lebens, wie wir unsere Situation hier haben bei uns in Deutschland, dass die uns von Gott wegbringt. Das Gefühl habe ich. Ich habe den Eindruck, dass dieses Leben mit genug Geld, genug Freiheit, genug Freizeit, genug Absicherungen, dass wir mehr als genug haben, dass dieses Leben uns vom Glauben wegbringt. Weil wer alles hat, der braucht ja nicht zu vertrauen. Und wer mehr als genug hat, der muss ja auch nicht mehr beten, dass Gott ihn durchbringt. Und wozu brauchen wir einen Gott, wenn wir alles haben, was wir brauchen? Ein guter Bekannter von mir, der heißt Martin, der ist 57 Jahre alt und leidet seit 30 Jahren an der Krankheit MECFS. Wer von euch hat das schon mal gehört? Also ich kannte es vorher nicht. MECFS, auch als chronisches Fatigue-Syndrom bekannt. Das ist eine chronische Schwächeerkrankung. Und wer an CFS erkrankt, der kann oft nur noch 1 oder 2 Stunden am Tag irgendetwas machen. Das ist so ein bisschen wie Long-Covid. Nur 1, 2 Stunden am Tag, manchmal sogar noch weniger. Ach übrigens, der Martin und seine Frau Beate, die wären übrigens auch gerne mal zum Trautenhof mal wieder gekommen. Also Beate war früher mal ganz früher, vor 30 Jahren oder so, war die hier öfters mal. Und zusammen waren sie eigentlich noch nie hier, gerade auch, weil er es nicht kann. Seit Jahren schon können sie das nicht mehr machen. Weil diese Krankheit CFS, die ist richtig krass. Nach jeder Aktivität, sei es nur ein kleiner Spaziergang, hat der Martin stundenlang Symptome. Er hat Muskel- und Gelenkschmerzen, starke Kreislaufprobleme, Licht- und Geräuschempfindlichkeit und das Denken fällt ihm total schwer. Das ist wie wenn man so durch Watte durchdenkt. Und das ist, wenn er nur einen kleinen Spaziergang gemacht hat, dann muss er sich sofort wieder hinlegen. Und Martin liegt manchmal tagelang in einem abgedunkelten Raum und kann nichts machen. Noch nicht mal lesen. Ich habe mit Martin und Beate extra nochmal telefoniert in den letzten Tagen, weil ich gesagt habe, ich würde gern was von euch erzählen. Seid ihr damit einverstanden? Und dann haben sie auch selber noch ein bisschen erzählt, wie es ihnen gerade so geht. Und dann hat der Martin gesagt, also morgens, wenn er aufsteht, dann fühlt sich das an wie so Bleiplatten im Körper. Der kann sich überhaupt gar nicht rühren richtig. Und es dauert 15, 20 Minuten, manchmal eine halbe Stunde, bis er überhaupt sitzt und die Beine auf dem Boden stehen. Dann sagt er, das ist der erste Sieg des Tages. Und in diesem Jahr, hat er dann weiter erzählt, hatte er nur Kraft für 2 Geburtstagsfeiern, eine Hochzeit und die Abschlussfeier seines Sohnes. Und ansonsten ist er zu Hause geblieben. In 9 Monaten. 4 Termine. Gut, ab und zu war er noch beim Arzt, aber sonst kam er nicht wirklich irgendwo hin. Und dann meinte er, trotz allem, ich lebe gern. Ich habe ein Ja zum Leben und ich bin dankbar für das, was möglich ist. Ich lebe gern, hat er wirklich gesagt? Und als ich gefragt habe, warum? Kannst du das sagen, ich lebe gern? Dann hat er gesagt, ich habe eine Perspektive, die über dieses Leben hinausreicht. Ich weiß, so wie ich heute bin, muss ich nicht für immer bleiben. Ich weiß, ich werde eines Tages bei Jesus in der Ewigkeit sein. Und diese Zeit in der Welt ist begrenzt. Meine Krankheit ist begrenzt. Und deswegen werden wir das gemeinsam durchstehen, die Beate und ich. Und am Ende meinte die Beate dann noch, wenn wir abends auf unserer Terrasse sitzen, und wenn wir den Sternenhimmel anschauen, dann sind wir dankbar, dass wir einfach da sein können. Einfach da sein, das reicht in Gottes Augen. Einfach da sein bei Gott, das reicht. So hat sie das gesagt. Auf was kommt es im Leben wirklich an? Das ist die Frage der heutigen Predigt. Auf was kommt es im Leben wirklich an? Was ist im Leben und im Sterben wirklich wichtig? Dieser reiche junge Mann, der Jesus begegnet ist, der ging traurig davon. Er war fixiert auf seine Sicherheiten. Er war fixiert auf seinen Reichtum. Er war fixiert auf das, was sein Leben scheinbar erfüllt. Und dabei hat er den wahren Reichtum, nämlich ein Leben in der Gegenwart von Jesus, dahingegeben. Ausgeschlagen. Einfach da sein bei Jesus. Das hätte gereicht. Einfach bei Jesus sein. Und so wandte er sich seinem Geld zu und ging weg. Das Geld, die Sicherheit, die standen zwischen ihm und Gott. Hier auf dem Trautenhof, da geht es ja in den Predigten immer wieder um diese eine Frage. Das, wenn ihr schon regelmäßig da wart und ich habe vorhin mit einem gesprochen, der seit 44 Jahren hier ist, seit dem allerersten Treffen, da geht es immer wieder um die gleiche Frage, nämlich um die Frage, wie sieht es aus? mit deiner Beziehung zu diesem Jesus Christus? Und auch die Frage, was hindert dich, dich auf diesen Gott wirklich einzulassen? So wie das die Beate und der Martin getan haben, ganz bewusst. Dasein bei Gott. Und wenn dir Jesus heute die Hand entgegenstreckt, willst du einschlagen? Und was hindert dich daran, es auch wirklich zu tun? Deine Existenz, deine Person in die Hand dieses Gottes zu legen? Was hindert dich daran? Ist es vielleicht das Geld, so wie bei dem jungen Mann, der ist traurig weggegangen? Ist es vielleicht dein Sicherheitsbedürfnis, ich will mein Leben lieber selbst in der Hand halten? Ich möchte selber bestimmen, wie es in meinem Leben läuft. Was hindert dich? Hast du vielleicht Angst, dass die anderen dich für bescheuert halten, dass du irgendwie glaubst, ja? Weil, also das ist ja gerade nicht so in, ja, an Gott zu glauben, macht man heute in unserer aufgeklärten Welt nicht. Wir sind ja reich, wir haben ja alles, wir können alles selbst. Da ist Gott schon irgendwie komisch. Ich kann dich nur einladen, in diese ausgestreckte Hand von Jesus einzuschlagen. Ich kann dich einladen zu diesem Leben mit Jesus, weil das Leben mit diesem Jesus ist das Beste, was dir passieren kann. Das kann ich aus eigener Erfahrung bezeugen. Das Beste, was dir passieren kann. Und der Martin und die Beate sind ein lebendiges Beispiel dafür, wie der Glaube an Gott, wie das Vertrauen auf diesen Jesus dem Leben einen Sinn gibt, unabhängig von Sicherheiten, unabhängig von Gesundheit, unabhängig von Geld und Leistung. Er gibt dem Leben einen Sinn, ein Fundament, das weit über dieses Leben hinausreicht. Weit, weit. Dieses Leben ist nur ein ganz kleiner Teil. Passiert noch viel mehr in der Ewigkeit. Ich lade dich ein, mit mir gemeinsam ein Gebet zu sprechen. Ein Gebet, wenn du das wirklich willst von Herzen, dass du sagst, ich möchte mich nicht so entscheiden wie dieser junge Mann in der Geschichte und weggehen, sondern ich möchte Ja sagen zu diesem Jesus. Dieses Gebet wird, so habe ich mir sagen lassen, fast jedes Mal auf dem Trautenhof am Ende gebetet. Von daher, wenn du jetzt schon oft da warst und sagst, das habe ich jetzt noch nie mitgebetet, das habe ich an mir vorbeiziehen lassen, dann tu es heute. Ergreif die Chance, mit diesem Jesus dein Leben festzumachen, weil er ist etwas, was im Leben und im Sterben wirklich durchträgt. Ich möchte das Gebet einmal vorlesen und dann lese ich es noch ein zweites Mal, ein bisschen langsamer, und beim zweiten Mal kann man es dann innerlich für sich mitsprechen. Und wenn du das von Herzen tust, von ganzem Herzen mitsprichst, dann wirst du etwas bekommen, das ewig Bestand hat, für immer. Und weil das so was Besonderes ist, dass wenn wir dieses Gebet lesen, möchte ich euch bitten, aufzustehen zu diesem Gebet. Bitte steht doch dazu auf und ich lese vor. Ich lese jetzt dieses Gebet einmal vor und dann noch ein zweites Mal, wo man es dann mitsprechen kann. Herr Jesus Christus, höre mein Gebet. Dir übergebe ich mein Leben mit allem, was ich bin und habe, mit allen Grenzen und allen Lasten, Begabungen und Möglichkeiten. Herr Jesus Christus, vergib mir meine Schuld und hilf mir zu vergeben. Bleib nah bei mir, ich will dir treu sein und ein Werkzeug deines Friedens. Jesus, mein Bruder, bewahre mich auf meinen Lebenswegen. Ich lese es nochmal Und wer will, darf das gerne leise für sich im Inneren mitsprechen. Herr Jesus Christus, höre mein Gebet. Dir übergebe ich mein Leben mit allem, was ich bin und habe. Mit allen Grenzen und allen Lasten, Begabungen und Möglichkeiten. Vergib mir meine Schuld und hilf mir zu vergeben. Bleib nah bei mir. Ich will dir treu sein und ein Werkzeug deines Friedens. Jesus, mein Bruder, bewahre mich auf meinen Lebenswegen. Amen.